Zweites Kapitel. In der nahen Stadt sitzen sich zwei Männer gegenüber. Es ist in der obersten Etage eines von den besten Häusern. Klug gewählt. Oben ist nicht leicht zu lauschen. Die Stiege knarrt. Auch ist der Raum, in dem die Männer sitzen, erst durch einen Vorraum zu erreichen. Immer sind die Türen zugeschlossen. Einer von den beiden ist der Prediger des Ortes, der zwei Kirchen hat. Ihm ist nicht besonders wohl in seiner Haut, wenn er als Angehöriger eines Ordens auch gesichert ist. Ah, wer weiß? Ihm ist schon allerlei begegnet. Bloß Vorsicht und die Klugheit dienten ihm bisher. Der andere Mann ist einer von den Dunklen, so benannt, was von den dunklen Kutten kommt und vom meist schwarzen Haar. Dazu dunkle Augen, die wie Dolche blitzen. Gar mancher von den frommen Pfarrern hat vor ihnen Angst. Jetzt eben sieht der Städter im Blick seines Gegenübers ein böses Feuer glimmen. Doch er, Sinkmann, hebt einen Becher hoch und trinkt dem Dunklen zu, dabei sagend, man könne nun das Nötigste besprechen. Der Hispanier nickt. Soweit ich hier bei euch erkennen konnte, seid ihr wacker an der Arbeit. Eines ist zu ändern. Ihr sprecht zu fromm, ich meine, verbessert er sich rasch. Ihr seid zu gut mit euren Schäflein, die keine gläubigen Kirchenkinder sind. Bei eurer letzten Predigt sah man fröhlich drein, anstatt reuevoll zu Boden blickend. Was meint ihr dazu? Eine Fangfrage, wie man solche auch dem Heiland stellte. Sinkmann fällt nicht in die Falle. Ehrwürdiger Bruder, die mir anvertrauten Leute, er würde lieber Gotteskinder sagen, haben immer voll gebeichtet. Ich habe sie nie leicht geprüft, mich auch umgehorcht, ob man bei diesem oder jenem, so privat, noch anderes erfahren konnte. Doch in all den Jahren, seit ich hier im Amte bin, waren es ganz wenige, die eine härtere Buße aufzunehmen hatten und... Worin bestand die Buße? Nicht ganz ist das Lauernde im finsteren Augenpaar zu decken. Ich hielt mich an die Regeln, die aus Rom gekommen sind. Diese haben sich bisher bewährt. Damit habt ihr nicht gesagt, welche Bußen aufzulegen sind. Ein wenig fahrig hebt der Spanier die Hände auf. Sehr erstaunt tut Pfarrer Sinkmann. So echt, dass selbst ein Gerissenster von all den Schwarzen es nicht merkt. Bruder in dem Herrn, das wisst ihr ganz genau, denn auch euer Orden untersteht dem Schutz von Rom. Solltet ihr das Strafgesetz nicht kennen? Beinahe dümmlich sieht der Pfarrer drein. Jener fegt den Einwand weg. Natürlich, doch sind diese Regeln längstens überholt. Solltet ihr nicht wissen, dass inzwischen, weil die Kirchenkinder mehr als lasch geworden sind, treiben Teufelsspuk und böse Dinge, andere Methoden anzuwenden sind? Mit Geldbuße oder Karrendienst, noch mit Gebeten, die gesprochen werden, reformiert man nicht die Kirche. Herzensschwer weiß Pfarrer Sinkmann, was auf die arme Menschheit zugekommen ist. Reformieren, fragt er bescheiden. Unsere Kirche steht seit über 1000 Jahren fest. Ich könnte mir nicht denken, was es zu verbessern gibt. Er lauscht in sich hinein. Sehr viel wäre abzuändern, zugunsten aller Gläubigen. Wie es heute steht. Kein Wunder, wenn Erwachende nach anderem sich sehnen. Und der Mann im Norden, hat er nicht recht, wenn er? Der Hispanier, der sich gleichfalls fassen muss, bloß auf andere Art, hält die Gedanken auf. Das Wort reformieren war ungeschickt gewählt. Ah, gegen Sie, den großen Orden, kommt niemand an, viel weniger solch kleine Null, wie dieser Pfarrer einer ist. Erst hebt er seinen Humpen hoch, trinkt, und die Maske seiner Freundlichkeit wirkt echt. Man kann es mit der Angst bekommen, denkt der Gute, wie hernach erst all die Armen, die großen Teils noch nicht mal lesen können. Der Spanier sagt bedächtig: Bedenkt es weise, lieber Bruder, dass eine jede Institution sich vorwärts schieben muss, wie es auf allen Weltgebieten nötig ist, ob ein Bauer, Weber, Kaufmann oder auch die Kirche. Jeder hat sich zu bemühen, Besseres zu leisten, als es bislang ermöglicht ward. Das ändert bei uns nicht das Lehrgefüge. Es ist Neues aufzunehmen, denn die Menschheit im Gesamten bleibt nicht stehen. Man muss dem Vorwärts Rechnung tragen. Ja, hochwürdiger Bruder, das geht mir eben ein. Dank für die gute Lehre. Oh, mein Gott, verzeihe mir die grobe Lüge. Wäre ich nicht fest dem Kirchenrecht verbunden, gleich heute ließ ich alles stehen und liegen und ging hin, wo das Bessere zu hören ist, wo es um Gottes Worte geht und nicht um Herrschsucht und Gewalt. Da sieht er vor sich die Gemeinde, die ihm treu ergeben ist, die an seinen Lippen hängt, zu ihm oft die Wege findet, wenn sie Hilfe nötig hat, meist für das nackte Leben. Darf er sie verlassen? Und ahnt es nicht, wie bald er einmal fliehen muss, gerade um andere zu retten. Jetzt. Nun, hochwerter Bruder, was habt ihr zu bemängeln? Ha! Der wird weich, blitzt es dem Spanier durchs Hirn. In Kürze kommen mehrere von seinem Orden. Er selber möchte gern ein Großer sein. In Klammer Großinquisitor. Dann soll man merken, wer regiert. Er faltet seine Hände dort, wo das goldene Kreuz im Licht der Kerzen funkelt. Mit diesem Golde würde manche Not zu lindern sein, denkt der Pfarrer auf der Brust des Dunklen. Ach, der reinste Hohn. Das Kreuz Christi war aus rohem Holz, und mit diesem hat der Herr gesiegt, nicht mit Gold, mit Macht und Unterdrückung. Kreuzschwer lastet es auf seiner Seele, weil das Schreckliche in seiner kleinen Stadtgemeinde auch bald aufgerichtet wird. Ein paar Dörfer hat er zu betreuen. Nun kommt ein Untier in die Herde frommer Leute. Da hört er schon die Rede, in Worten fein geschliffen, der Sinn wie Feuer, Schwefel, Schwert und Pech. Ich sagte schon, dass hier keine wahre Demut herrscht. Statt auf den Knien liegend, fröhlichen Gesichts der Predigt lauscht. Sollte Gott daran ein Wohlgefallen haben? Die Leute sind zwar dumm, doch nicht dumm genug, um nicht zu merken. Die Macht der Kirche hat zu gelten. Wie wollt ihr das beweisen? Bloß so mit frommen Sprüchen, Aufmunterung, Segnung und was weiß ich mehr? Selbstredend ist am Ende eines Dienstes, er sagt nicht Gottesdienst, auch der Segensspruch zu bringen. Aber da, wie steht's denn mit dem Beichten? Ich hörte gestern zu, wie ihr sagtet, sei nur getrost, liebe Tochter, der Heiland hat den kleinen Fehl vergeben. Wieso war es denn ein kleines? Und warum habt ihr nicht betont, dass Gott jeden Fehler rächt? Es war eine Maid, fast noch ein Kind. Von solchen kann man nicht verlangen, Tun und Lassen abzuwägen. Das Mädel hatte einen Streit mit ihrer Freundin, doch das ist schon wieder gut, hat also mit dem Glauben und mit unserer Kirche nichts zu tun, denke ich. Das sind ja Kinderreihen. So? Der Kuttenmann zieht seine Augenbrauen hoch. Wüsste Sinkmann, was das für ein Zeichen ist. Noch in der nächsten Nacht würde er entfliehen. Merket einmal auf, Bruder. Alte Leute sind schwerlich umzukrempeln. Wenn sie über 70 sind, kann man sie zur Seite schieben. Ich meine, man nimmt sie nicht mehr ernst. Doch die Jugend, die ist zu erziehen, da darf man nichts versäumen. Mit Strenge, notfalls mehr mit Härte, ist der Jugend etwas beizubringen. Mädchen hängen sich an Tant und verführen Burschen. Außen glatt gesichtig, innen haben sie den Teufel. Ein Teufel achtet nicht auf gute Worte. Er ist mit Feuer und mit Pein zu bannen. Das ist durchzuführen. Immer mehr versumpft der Mensch, was größtenteils durch Weiber kommt. Ob jung, ob alt, da gibt es wenig Unterschied. Dieser Art haben wir schon viele Teufel ausgetrieben. Dann geben es die Weiber zu, mit Beelzebub im Bund zu sein. Der Spanier prüft sein Gegenüber. Nur kann er nicht erspähen, was im Pfarrer vor sich geht. Der hat absichtlich seine Stirne aufgestützt, sein Gesicht aber freigelassen, was ihn das an Überwindung kostet. Das gehörte zu verkraften, ohne dreinzuschlagen, weiß allein der Herr. Er hat sich gut bemüht, im Glauben die Gemeinde zu erheben, für die Kirche, der er dient. Kam nicht auch ein weltliches in Betracht? Bei Elend und bei bitterer Not? Jetzt, die Dunklen sind gekommen. Er nennt die Zeit die finstere des Aberglaubens. Prall gefüllt mit Leib und Herzensweh. Sah er voraus, was aus arger Seelenkälte alles Gute überfluten will? Er reißt sich hart zusammen. Er hat keine Zeit, den Gedanken nachzuhängen. Genau verspürt er die Beobachtung. Und wieder. Wer gibt ihm denn das Kraftvermögen, Unheil abzuschwächen? Dämmen wird er es nicht können. Er ist einer von den Unbekannten, deren Namen nicht beachtet sind. Da will er doch einmal. Sagt mir bitte, hochverehrter Bruder, wie ihr heißt. Ihr habt sicher einen hohen Namen. So gerissen sonst der Spanier ist, er ist betört. Uneingestanden hängt die Eitelkeit ihm an. Man könnte meinen, die sei sein Teufel. Und was für einer. Doch er spricht wie nebenher, der Name wäre nicht so wichtig. Freut mich, weil ihr ihn wissen wollt. Nun, den vom Elternhause hatte ich ja beim Gelübde abgelegt. Diese Ordensregel kennt ihr auch. Ich bekam den Namen Christophorus, habe mich bestrebt, gerade diesem Namen alle Ehre anzutun. Ausgerechnet dir, fährt es dem Pfarrer durch den Sinn. Siedend heiß wird's ihm. Christophorus hat den Herrn durchs Meer getragen. Ah, eine fromme Sage, streicht der Spanier mit flacher Hand dahin, als wische er ein Krümchen von dem Tisch. Immerhin, er hat am Kinde schwer getragen, und es sagte ja zu ihm, du hast jetzt die ganze Welt getragen. Ah, seht, Bruder, ich nahm mir also vor, auch die ganze Welt zu tragen. Ist das nicht ein herrliches Symbol? Sinkmann trinkt erst einen Schluck vom kühlen Wein, mit dem er runterspült, was hochgekommen ist. Habt ja recht, wertester der Brüder, ein Symbol, wie es der Herrgott einmal hergegeben hat. Ich bekam als kleiner Pfarrer keinen anderen Namen und, ist auch nicht wichtig, bin doch keine Leuchte. Meinen Dienst habe ich so gut wie möglich gern versehen, habe mich bemüht, die Gemeinde an die Kirche anzubinden. In Gedanken flehend, Herr, vergib, an dich will ich die Schäflein binden. Da ist dem schwer geprüften Mann, als strichen Finger über seine heiße Stirn und hat die Kraft. Er verrät die Regung nicht, die ihn überkam. Er sagt, die Menschen brauchen einen festen Halt und ist gut, wenn sie diesen in den Kirchen finden. Gewiss ein Ziel, das volle Geltung hat. Vergesst nur nicht, was ich vor dem sprach. Nicht allein bloß schöne Worte, fromme Sprüche und, wo nötig, auch kein Evangelium, mit dem das niedere Volk nichts anzufangen weiß. Nein! Der Ton des Spaniers härtet sich so stark. Er erweckt im Pfarrherrn neue Angst und drückende Besorgnis. Man muss die Sünden zeigen, das Böse tun, die Abtrünnigkeit, die Teufelei. Glaubt es mir, mein Gottes, in all den Leuten hausen Teufel. Daher sind sie so zurückgeblieben, können sich zumeist nicht selber helfen und wissen nichts vom großen Weltgefüge, von all dem, was unsere Kirche wirklich will. Hier zumal mein Orden. Davon sind sie gänzlich unberührt. Das ist jetzt in den Vordergrund zu stellen, ist ihnen förmlich einzubläuen, einzig mit der strengen Lehre. Eure Rede ist zu sanft, da schläft man selig ein. Umgekehrt, du arge Brut, hier ist noch keiner in den Schlaf gefallen, wenn ich ihnen Gottes Liebe bot, des Heilands Hilfe und das Gnadenheil, ist freilich nicht zu bekennen, nicht jetzt, nicht mehr hier. Und er muß wieder lügen, der fromme Pfarrer, ein schwanker Steg über reisenden Gewässern. Die Gemeinde hab ich auch in diesem Sinne oft ermahnt, Bruder Christophorus, und mag den andern nicht so nennen. Ehe ihr gekommen seid, noch die eine Frage, sicherlich könnt ihr sie deuten. Ist es gut, wenn man nur mit scharfen Worten kommt? Da werden diese Armen, ihr habt sie richtig eingestuft, sie sind ungeschult, verängstigt und getrauen sich dann nichts zu reden, zu beichten. Wie wäre ihnen denn zu helfen? Könnte trotz der Strenge nicht ein wenig Güte walten? Ich bin gleicher Meinung, nur sieht meine anders aus. Güte? Ist Gott gütig? Er hat seit eh und je das Menschenvolk gestraft, auch die Juden in Gefangenschaft gebracht, das Volk verstreut, dass man sie in allen Winkeln suchen muss. Ich zweifle nicht an Gottes Güte, ganz im Gegenteil. Ich sehe sie bloß anders an als ihr, als ein Christophorus, aus der Sicht der Last. Gott legt uns Lasten auf, uns, die wir im Dienst der Kirche stehen, damit wir mit der gleichen Strenge handeln, das niedere Volk eben, weil dasselbe allein durch Härte umzuwenden ist. Nun, meint er plötzlich freundlich, ich hoffe, ihr bietet mir die Hand, um jene dem Gericht zu überführen, die die Hexen und die Teufelkunst betreiben. Er streckt die rechte aus, deren krumme Finger auch ein Zeichen wären. Der gute Pfarrherr muß seine reine Hand, die auch schwere Arbeit kennt, in diese Krallen legen, ohne Zögern, um sich selbst nicht zu verraten, um zu helfen, so gut es ihm gelingen mag. Nochmals fällt der Spanier in eine Falle, eine, die nicht von Sinkmann kommt, bloß aus seinem Mund. Hinterher weiß dieser nicht, wie möglich er das fertig brachte. Ehrbar, hoher Bruder, wollt ihr nicht die nächste Predigt halten? Ich werde dafür sorgen, dass von den Dörfern, die der Pfarrschaft angehören, so viel als möglich Leute kommen. Einige wohnen ziemlich weit entfernt, sie brauchen bis 6 Stunden hin und zurück. Doch sind sie öfter hergekommen. Ich gehe morgen durch die Weiler, um alle anzuspornen. Ist's euch so recht? Hätte kaum gedacht, dass ihr mit mir einig geht. Freut mich sehr. Ihr erlebt es. Wenn ich predige, fallen alle auf die Knie, reumütig und verzweifelt, weil sie ihre Sünden einbekennen müssen. Gehabt euch wohl, zur hohen Messe sehen wir uns wieder. Pfarrer Sinkmann neigt das Haupt, er geht den etwas steilen Stieg hinab. Hart klingt der Schritt, die Stufen knarren wie noch nie. Er steckt im Augenblick voll Zweifel. Herr, wo bist du geblieben?